Galater 4, 8 bis 31 ist die Textgrundlage der Verkündigung heute Abend. Wir wollen auf Gottes Wort hören. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch. Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die, die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Wir wollen beten. Und dafür danken wir dir, lieber Vater, dass das so ist, dass du in unser Leben gegriffen hast, durch Menschen, die du benutzt hast, durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke für Menschen wie Willi. Danke, dass du auch solche Menschen in unser Leben gesandt hast, auch in mein Leben persönlich, die den Mut hatten, von dir zu reden, von dir zu zeugen und auch von ihren Krisen und Schwierigkeiten zu berichten. Wir danken dir, dass so viele von uns deine Kinder sein dürfen und dass wir zur Freiheit berufen sind in Christus. Und wir danken dir auch, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen, um auf dich zu hören, im Bild gesprochen zu deinen Füßen zu sitzen, zu hören, was du uns zu sagen hast. Und deine Worte sind ja nicht Schall und Rauch, sondern du hast Worte des Lebens, die Träger des Lebens sind und Leben geben und Leben mehren. Und so dürfen wir heute Abend Gesegnete sein in der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und wir danken dir auch für diese Passage aus dem Galaterbrief. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort selber öffnest, dass du uns den Sinn verstehen lässt, dass du uns Verständnis gibst. Und wir bitten dich für Andreas Schäfer, dass er von dir her lehren kann und zu dir hinführen kann und vor dich hinstellen darf. Danke, dass du gegenwärtig bist. Dir ist diese Stunde wichtig. Du bist gegenwärtig. Gepriesen seist du. Amen.
Wir hatten Texte im Galaterbrief, die waren ganz scharf, klar und hart formuliert. Denken wir nur den Einstieg in den Galaterbrief. Wir hatten Texte, die waren sehr stark persönlich gefärbt von dem, was Paulus selbst erlebt in seiner Biografie. Denken wir an Kapitel 2. Wir hatten Texte, die waren sehr stark lehrmäßig orientiert, das dritte Kapitel mit allem, was zum Gesetz zu sagen war. Hier jetzt im vierten Kapitel haben wir einen Textabschnitt vor uns, wo wir spüren, wie dieser Mann, wie der Apostel Paulus, werbend, seelsorgerlich, persönlich auf diese Gemeinde zugeht, die er ja gut kennt, die ihm sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein etwas leiserer Text als die, die wir bisher hatten, aber ein sehr intensiver, wo Paulus um diese Christen ringt. Und diesen Textabend haben wir heute Abend hier vor uns und der erwischt uns jetzt einfach so heute Abend. Sie, die sich sowieso ganz treu mit mir den Galaterbrief lesen, aber auch die, die heute Abend jetzt herangekommen sind, um die Kurzbibelschule mitzuerleben, landen jetzt plötzlich da mittendrin in Galater 4. Das ist nicht ganz so einfach, gebe ich zu. Und dieses Wort möchte uns jetzt mitten in unserem Nachfolgelauf erreichen. Denn es hat damals seine Wirkung gehabt und es soll natürlich auch heute seine Wirkung haben, das ist ganz klar. Obwohl wir in einer ganz anderen Lage sind, auch das ist klar, als die Gemeinden damals in Galatien. Und manch ein Problem nicht in erster Linie unseres Problems, sondern erst in der zweiten, dritten Denküberlegung. Aber daran sind wir uns einig miteinander. Das ist ein Wort Gottes für uns, das wir aufnehmen wollen und gucken wollen, wie es in unseren Lauf, wie es in unsere Christusbeziehung hineinspricht. Christus will auch durch diesen Text heute Abend uns ein Stück den Spiegel vor Augen halten, uns was erkennen lassen für unseren Weg, den wir mit ihm gehen. Fangen wir an. Das Erste, was hier dem Apostel Paulus wichtig ist, ist, dass er uns erinnert an die Vergangenheit. Erinnert euch an die Vergangenheit. Erinnert euch an das, wie das Leben mit Christus in euer Leben hineingekommen ist. Das ist der Anfang. Es gab eine Zeit, so sagt er hier, als ihr Gott noch nicht kanntet. Da dienet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Das ist der Gedankengang, der bei Paulus eine ganz große und wichtige Rolle spielt, dass es natürlich auf jeden Fall Götter gibt, aber eigentlich sind sie keine Götter im eigentlichen Sinn, weil es ja nur den einen Gott geben kann. Also sind sie diese gefährlichen Nichtse, von denen Paulus ja an den verschiedensten Passagen immer und immer wieder spricht. Und diese gefährlichen Nichtse, die eigentlich nicht an Gott sein dürften und sollten und doch entsprechend bedient werden, denen habt ihr gedient, ihr, die ihr damals in Galatien unterwegs gewesen seid. Was ist denn passiert? Passiert ist Folgendes. Ihr habt Gott erkannt. Ihr seid von eurer Seite aus auf Gott zugetreten. Gott ist für euch wichtig geworden. Gott ist in euer Leben hineingekommen. Wir haben es gerade gehört, an der Gottesfrage kommt manch einer gar nicht vorbei. Viele kommen daran nicht vorbei. Wie viele dann aber weiter marschieren und dann eben auf diesen Gott zugehen, das ist verschieden. Hier sind Menschen der galatischen Gemeinden, die haben Gott erkannt. Die sind zum Glauben gekommen. Und ich sage, Paulus hat eine zweite Seite, nicht nur ihr habt Gott erkannt, sondern eigentlich noch genauer, noch spezifischer müsste man sagen, ihr wurdet von Gott erkannt. Das heißt, Gott hat in euer Leben hineingegriffen, dass es bei euch hell geworden und Licht geworden ist. Und mit diesem Anfang eures Glaubens, der Erkenntnis Gottes, ist natürlich was ganz Entscheidendes passiert, nämlich ihr seid diese Götzen losgeworden. Ihr seid herausgetreten aus unterschiedlichen götzendienerischen Zusammenhängen, habt diese Götzen abgelegt, seid zum Glauben an Christus gekommen und habt euch nun diesen einen wahren Gott anvertraut, dem ihr dient und mit ihm ihr jetzt lebt. Das ist passiert. Wunderbar. Und jetzt ist das, was der Apostel Paulus ein bisschen irre macht, der nicht nur ein bisschen irre macht, sondern massiv irre macht, dass diese neue Basis, die für die galatischen Gemeinden doch geschenkt worden war, offensichtlich von einem Teil der Christen dort wieder verlassen wurde oder zumindest zum Teil verlassen wurde. Sie hatten gerade ihre ganzen Götzen weggekriegt. Sie hatten gerade den einen und wahren Gott kennengelernt. Sie hatten gerade erfahren, was es heißt, in Christus zu Gott, dem Vater, kommen zu können, aus dem Evangelium leben zu können. Da fangen die schleichenderweise wieder an, doch wieder alte Systeme in ihr Leben hinein zu integrieren. Das, so sagt Paulus, das kann ich nicht nur nicht akzeptieren. Das ist nicht nur hochgefährlich, das kann ich vor allem überhaupt nicht verstehen, ich begreife es nicht. Er kann sagen, ich bin irre an euch, ich bin irre an euch. Vor allem, weil er auch noch sagt, ich habe doch mit meinem Leben euch was gänzlich anderes vorgelebt in der Zeit, als ich bei euch war. Wie kann das sein, dass ihr plötzlich wieder anfangt, in dieses götzendienerische System zurückzukommen? Was sieht Paulus vor sich? Paulus sieht Menschen vor sich, im Bild gesprochen, die gesund geworden sind. Die sind gesund geworden und jetzt gehen die wieder ins Krankenhaus. Die sind eigentlich topfit und jetzt haben sie wieder die Krücken. Die könnten schon lange gut laufen und sitzen wieder im Rollstuhl. Und Paulus fragt, was macht ihr denn dann? Warum tut ihr das denn? Warum nehmt ihr wieder die alten Systeme auf? Warum wendet ihr euch wieder zurück? Und das ist der erste ganz wesentliche Gedankengang, der mit diesem Text, damit auch in unser normales Nachfolgeleben hineinkommt, dass es kein Automatismus ist für uns, die wir zum Glauben an Christus gekommen sind, dass wir fortan die Jahre und Jahrzehnte ohne jegliche Schwierigkeit, ohne jegliche Probleme, ohne jegliche Einschränkung einfach immer treu in der Spur bleiben. Sondern mit diesem Text werden wir gefragt, ob wir noch in dieser Spur sind. Ob wir in der Spur sind, in der wir eigentlich gestartet sind, als wir zum befreienden Glauben an Christus kamen. Gut, damals war es ganz offensichtlich so, dass im Umfeld der galatischen Gemeinden es einen judaistischen Wind gab, sagen wir es einmal so. Eine Reihe aus dem Judentum kommende Vertreter, die dieser Gemeindegruppe deutlich machen wollte, dass bei aller Gesetzesfreiheit sie doch in einer gewissen Weise die Normen des mosaischen Gesetzes wieder zu übernehmen habe. Und tatsächlich, das scheint auch funktioniert zu haben. Eine Reihe von denen haben quasi eine Mischform aus Glauben an Christus Jesus und mosaischen Gesetzen für sich wieder etabliert. Das kann man hier daran erkennen, dass Paulus ihnen sagt, ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Und man sieht förmlich vor sich all das, was zum jüdischen Kalender eben dazugehört. Das kommt von der besonderen Schabbat-Einhaltung her, geht über die Festmonate und all dem, was dazugehört, bis in den Jahreskalender, all dem, was dazugehört. Und nicht nur im Sinn von einem Kirchenjahr oder sonstigen, sondern im Sinn von Einhaltung, um damit durch diese Einhaltung lebendigen Gott meinen einen Dienst zu erweisen. Das war damals deren Gefahr. Und vermute ich mal ganz, ganz stark, dass das jetzt die meisten von Ihnen nicht gerade als das große Problem haben. Ich hoffe es sehr, dass Sie keine judaistischen Tendenzen haben und sagen, wie viel Anteil des mosaischen Gesetzes haben wir noch einzuhalten. Das ist also hier vornehmlich nicht unser Problem, wenn es darum geht, in der Spur zu bleiben. Und doch der Gedankengang, wie kann ich, der ich an Jesus Christus glaube, oder wie sollte ich, oder wie müsste ich, oder wäre es naheliegend, der ich an Jesus Christus glaube, das ein oder andere neu oder wieder dazuzunehmen oder flankierend dazuzunehmen, ist ein uraltes Thema der Christen seit 2000 Jahren. Das können Sie allein daran erkennen, wie Religionen, wie christliche Religionen und Konfessionen sich geformt haben. Und wie in unterschiedlichen Bereichen dieser Erde zu verschiedenen Konfessionen verschiedene Dinge dazugehören, die aus dem religiösen, sozialen Umfeld des jeweiligen Landes mit aufgenommen worden sind. Kulte, Gedankengänge, Systeme, die wurden gemischt und dreimal rumgerührt, wurden neu praktiziert und dann kam ein entsprechender Mischmasch auch eben raus. Und so eine Form von Religionsvermischung, wo neben dem christlichen Glauben, der nie offiziell verlassen wurde, bei weitem nicht, aber eben flankierend dazu, solch eine Form, die gab es in unterschiedlicher Weise. Entweder im konfessionellen Zusammenhang kann man es entdecken, man kann es aber auch dann vor allem in der Phase entdecken, wo bei vielen eben auch Entwürfe dazu kamen, die eher unseren Geist angeregt haben, wo wir den Eindruck hatten, wir bräuchten neben christlichen Glauben vielleicht noch einen Schuss Humanismus mit dazu oder ein geistiges System, das uns hilft, nochmal ganz anders das zu durchdringen. Es gab die unterschiedlichsten Ideen, wie man den christlichen Glauben vermeintlich meinen konnte, ihn noch anzureichern. Aber auch bei diesem zweiten Feld glaube ich, dass die weitaus wenigsten von uns damit zu tun haben heute. Weder sind wir angefochten im judaistischen Bereich, noch haben wir den großen Trend, geistige Systeme flankierend zum christlichen Glauben dazuzunehmen. Sondern wenn es um Götzen geht, wenn es um Götzendienst geht, wenn es um gefährliche Nichtse geht, dann doch in unserem Feld ganz, ganz anders, relativ bieder, relativ normal, dass natürlich heute wir eher dem modernen Götzentum zuneigen, was ohne große Probleme sich etablieren kann neben einem ganz normal und ordentlich gelebten, gesunden christlichen Leben. Aber da hat doch das ein und andere Platz, was sich, wenn man es entsprechend pflegt, götzendienerische Funktion kriegen kann. Ja, tatsächlich. Nie würden wir auf eine billige Fratze reinfallen. Nie würden wir irgendeinen zweiten Kult annehmen. Wo kämen wir denn hin? sondern wir haben ganz normal unseren christlichen Glauben, selbstverständlich, aber so die ein und andere Krücke kann doch nicht schaden, ist doch hilfreich, scheint doch ganz nett zu sein. Und am Anfang zeigt sie sich ja auch nicht als Krücke, sondern scheint ein Hilfsinstrumentarium zu sein. Alles, was mit Götzendienst zu tun hat, fängt in der Bibel ganz zart an. Nie platt, nie bieder, nie primitiv, sonst wird es nicht wirken, sondern immer ganz fein, auf der normalen Ebene, bevor es sich langsam etabliert, immer größer wird, immer mächtiger wird, bis es seine eigene Rolle hat und dann der Götze, der mir eigentlich dienen soll, bedient werden will. Und er will bedient werden von mir, mit meinem Leben, Anteil kriegen an meinem Leben, an meiner Zeit, an meinem Geld, an meinem Herz, an meinem Engagement. Der Götze will mich, ganz klar. Und natürlich, das wissen Sie, all diese heute Abend hier sitzen, dass sobald man, wenn man jetzt Beispiele benennt, was das denn sein könnte, man immer in die Problemkiste reinläuft, weil sie am Anfang ganz normal ist, vielleicht sogar gut, vielleicht sogar wichtig, vielleicht sogar wesentlich. Und man immer in der Gefahr steht, dem einen oder anderen ungewollt eins auszuwischen. Und trotzdem haben all diese Dinge, die ich zumindest als Anstoßpunkt Ihnen nennen möchte, die Möglichkeit in sich, zu einem eigenen Götzen zu werden. Sie tragen die Möglichkeit in sich. Wenn ich dran denke, wie bis in den christlichen Bereich hinein das Stichwort von der berühmten Work-Life-Balance die Runde macht, dann ist am Anfang das was ganz Gutes. Wir müssen ausgeglichen leben. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie halbwegs versuchen, unser Leben gut zu gestalten. Das ist sogar eine christliche Verpflichtung, wenn man so will, ein ausgeglichenes Leben zwischen Arbeit und Freizeit hinzukriegen. Und da können Sie viele gute Sachen sagen. Und Sie wissen, wie schnell sich das zum Götzen entwickeln kann, der schön regelmäßig beziehend sein will. Und wenn mal was nicht so funktioniert, wenn was nicht in diese Balance hineingeht, wie ganz schnell der Götze sich beschwert. Oder wenn Sie denken, wie manch einer hat einen Tageslauf und einen Tagesrhythmus, der schon fast götzendienerischen Charakter hat. Wenn da irgendeine Veranstaltung, irgendein Aufruf, irgendein Hinweis von Gott käme, dass er von uns etwas wolle, was unserem Tagesablauf nicht hineinpasse, das ist für manchen schon ein Grund, eben mit Gott in Krise zu geraten. Wie kann Gott angesichts meiner Vorstellung, wie mein Tag zu laufen hat und was ich gerne tun möchte und wie es laufen soll, mir das jetzt zumuten, dieses Gespräch, diesen Wechsel meiner Tagesordnung, diese Änderung im Fernsehprogramm, wo kommen wir denn hin? Das kann doch nicht sein. Und dann merke ich plötzlich, das, was ich nicht lassen kann, hat am ehesten auch götzendienerischen Charakter. Oder wenn ich an manche moderne medizinische Anbetung denke, die kann ganz modern ankommen, die kann auch im esoterischen Bereich geschmückt sein, da hat er manches, was da ankommt, bis in unsere Reihen götzendienerischen Charakter. Aber lassen Sie mich noch zumindest zwei Götzen ganz bewusst nennen. Einer der Götze, der ist ein ganz moderner Götze, dem gehuldigt wird in einer unglaublichen Weise. Also das ist einer der Hauptgötzen überhaupt. Im Fremdwort heißt er Utilismus. Das heißt, was nützt mir, heißt der Götze. Was nützt mir? Ich mache das, was mir was nützt. Wenn mir das, was ich da tue, nichts nützt, dann mache ich das nicht. Mein Götze sortiert vor für mich. Der sortiert vor für mich. Er sortiert das aus, was mit einer gewissen Selbstlosigkeit zu tun hat, was vielleicht gar nichts gleich was bringt, was vielleicht mir überhaupt nichts bringt, was mir sogar schaden könnte. Da sagt der Götze sofort, lass die Finger davon, das kostet dich zu viel. Frage erst nach, was dir das auch nützt, was du da tust. Und wie viele haben mit diesem Götzen zu kämpfen und dienen ihm in ganz großer Treue mit extremer Hingabe, denken, er würde ihnen das Glück des Lebens bescheren und erfahren, er betrügt sie täglich aufs Neue. Und ganz nah zum Götzen des Utilismus ist ein anderer Götze, der im Fremdwort Hedonismus heißt. Das heißt, ich bin auf einer Glückssuche, die daran orientiert ist, ganz massiv daran orientiert ist, dass ich das mit ganz großer Klarheit tue, was in kurzfristiger Weise mich zu befriedigen scheint. Aber nur kurzfristig. Und alles andere ist auf dem Ranking ganz, ganz weit unten. Ich weiß, ich hoffe, Sie können mir nachvollziehen. dass ich überlegt habe, ob ich das überhaupt benennen kann oder ob nicht wieder 15 beleidigt sind und 18 sich falsch verstanden fühlen und 22 denken, der hat gar keine Ahnung von meinem anstrengenden Leben. Mag sein, aber dass sie ein Gespür dafür kriegen, das, was hier Paulus sagt. Nein, wir haben nicht die judaistische Problematik. Nein, die große Religionsvermischerei ist nicht unsere Sorge. Aber ja, es gibt hochmoderne Götzen, die sich eine Zeit lang wunderbar neben und zusätzlich zum christlichen Glauben etablieren können und nur eine Aufgabe uns haben, uns unsere Diesseitigkeit vermeintlich glücklich zu machen. Und an denen ist hier Paulus interessiert und sagt dann uns wie denen damals, ich werde irre an euch, ich kann euch nicht verstehen. Ich begreife nicht, wie ihr wieder anfängt, wie heißt es in diesem Vers 9, den schwachen und dürftigen Menschen einen Sklavendienst den schwachen und dürftigen Mächten einen Sklavendienst zu erweisen. Manch einer erfährt, dass er tatsächlich versklavt ist, dass er sich schon so weit mit den Götzen eingelassen hat, dass er ihn nicht mehr lassen kann. Spätestens dann gilt Galater 4 tatsächlich knallhart, auch für uns ganz moderne Menschen. Der Text erwischt mich in ihrem ganz normalen Nachfolgelauf und fragt sie und fragt mich, sind wir noch in der Spur? Oder haben sich neben dem Glauben an Christus gefährliche Nichts etabliert oder sind dabei, denen ich ihre Machtbasis entziehen muss, damit sie sich bei mir nicht breit machen können. Das eine. Aber da nimmt uns der Apostel Paulus ja auch ein weiteres mit und zeigt uns, dass er noch einmal dieser Gemeinde in Galatien ihren ganz persönlichen Glaubensanfang ein bisschen spiegeln möchte. Und wenn es um das Zweite geht, dann geht es also um diesen Engel Gottes. Seht auf den Anfang oder der Engel Gottes. Seht auf den Anfang oder der Engel Gottes. Und was in diesem Zweiten das Interessante ist, dass Paulus diesen Christen deutlich machen möchte, ihr seid doch mit eurem Glauben nicht vom Himmel gefallen. Das ist doch nicht einfach plötzlich da gewesen. Euer Glaube hat doch eine Geschichte. Und euer Glaube hat nicht nur grundsätzlich eine Geschichte, sondern euer Glaube, euer zum Glauben kommen, verbindet sich mit ganz konkreten Menschen, die euch den Glauben einer ganz bestimmten Weise nahegebracht haben. Und einer, der ganz entscheidend dafür verantwortlich war, für das, was ihr heute glaubt, ihr Christen in Galatien, das war ich selber, sagt Paulus. Meine Biografie, sagt Paulus, mein Leben, mein Einsatz, mein Dasein verbindet sich doch mit eurer Biografie. Wir haben doch eine reale gemeinsame Geschichte. Ich war doch da. Und das ist für unser Verstehen vom Glauben insofern wichtig, als es immer mit einer ganz konkreten Person verbindet, ganz real verbindet, einen ganz normalen Menschen verbindet. Deswegen kann doch Paulus sogar sagen, wie sagt das hier, werdet doch wie ich. Liebe Brüder, macht's doch wie ich. Und da müssen Sie sich vorstellen, das war ja nun ein Jude, der aus dem Einhalten des Gesetzes herauskam und der in Galatien ihnen das vorgelebt hat, wie man als ein Mensch, der jetzt aus dem Judentum an Jesus Christus glaubt, gesetzlos in Anführungszeichen leben kann. Das habe ich euch doch vorgelebt. Macht's doch wie ich. Und dann erinnert es sie an die persönliche Geschichte, an die Biografie. Das sind ja ganz interessante Verse, die hier Paulus uns mitteilt. Verse von dem, was er in Galatien erlebt hat. Was hat er erlebt? Werdet doch wie ich. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe im ersten Mal. Andeutung von gesundheitlichen Einschränkungen des Apostels Paulus. Was es genau gewesen sein mag, kann man nur ringen, viel spekulieren, dass nachher davon die Rede ist, dass die sogar bereit gewesen wäre, ihre Augen auszureißen, ihm zu geben, hat viel Spekulation ausgelöst, ob irgendwelche eine Augenerkrankung der Apostel Paulus gehabt habe. Das weiß man überhaupt nicht, weil es genauso ein Bild sein kann für ein Auge, für das, was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich eben tatsächlich bereit bin, selbst das Wichtige in die Waagschale zu werfen. Wie auch immer, wir erfahren, der Apostel Paulus war in einer körperlichen Schwachheit mit Schwierigkeiten in der galatischen Gemeinde, in diesem Missionsdienst dort. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt. Das heißt, ihr habt nicht gesagt, wie man es am besten übersetzen kann, der Mann ist uns eine Zumutung oder der ist zum Ausspucken. Und zum Ausspucken heißt, er ist Abschaum, das kannst du vergessen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Sondern wir haben eine Zeit gehabt, sagte der Apostel Paulus, in der wir miteinander dem lebendigen Gott begegnet sind. Erinnert euch an den Anfang. Erinnert euch, so kann man das unten übersetzen, wo von den Seligpreisungen die Rede ist, erinnert euch an das Glück des Anfangs, das wir hatten. Wo wir uns kennengelernt, wo wir uns schätzen gelernt, wo wir uns lieben gelernt haben in unserem Glaubensweg miteinander. Und dann kann er sogar sagen, ihr habt mich nicht verletzt. Man kann es, wenn man will, in der griechischen Sprache so betonen, ihr habt mich nicht verletzt. Das heißt, habt keine Sorgen, dass ich in irgendeiner Art und Weise meine, ihr werdet mir in den Rücken gefallen, sondern ich sehe da einige Lehrkräfte im Umfeld der galatischen Gemeinden. Die sind es, die euch da aufstacheln. Und die machen das sogar so, dass sie versuchen, euch zu umwerben und euch von mir abzutrennen, damit ihr nicht mehr mit mir ein Stück Gemeinschaft haben könnt. Und diese Art, diese Motive, die die haben, die ist nicht gut. Paulus, warum ist dir diese Beziehungsgeschichte so wichtig? Warum ist das für dich so wesentlich? Weil für ihn der christliche Glaube immer und immer und immer mit echten, wahren Menschen zu tun hat, die man anfassen kann. Glaube ist etwas, was in Persönlichkeiten sich zeigt. Glaube, und da passt unser Interview von vorhin nun wirklich gut dazu, Glaube hat immer mit echten Menschen zu tun. Mit denen ich eine Geschichte verbinde, die da sind, auf die ich mich beziehen kann. Und Paulus sagt, ich war da. Ich habe ein Stück meines Lebens euch geteilt, ich habe ein Stück meines Lebens investiert und daran erinnere ich euch jetzt. Denn damit ist in euer Leben ein Pfund hineingelegt worden, eine Gabe hineingelegt worden, ein Schatz hineingelegt worden. Und da habe ich den Eindruck, wenn ihr jetzt so weiterlebt, wie ihr lebt, dass ihr dieses Pfund zumindest vergrabt, oder diesen Schatz nicht nutzt und mit diesem Pfund nicht wuchert. Und da könnten natürlich jetzt in diesem Augenblick hier in unserem Saal eine ganze Reihe von uns ihre eigene Biografie ins Visier nehmen und aufmerksam werden. Da gab es doch bei dem einen und anderen Menschen, die ihnen geistlich gut getan haben, die ihnen ein Pfund, geistliches Pfund ins Leben hineingelegt haben, die ihnen einen Schatz mitgegeben haben. Etwas, was Gott durch diese Menschen in ihr Glaubensleben hineinvermitteln wollte. Und jetzt sagt hier Paulus, erinnert euch daran. Ist dieses Pfund noch im Einsatz? Wird damit noch gewuchert? Läuft damit noch was? Und dann denken manche von uns vielleicht an Jahre, vielleicht auch Monate, aber vielleicht auch sogar an Jahrzehnte zurück. An Schätze, die sie bekommen haben, die sie durch andere Menschen des Glaubens bekommen haben, die es jetzt tatsächlich gilt, einzusetzen. Es geht nicht nur darum, ob ich meine Geschichte kenne, sondern ob ich in der Geschichte noch bin, die mir mein Gott gegeben hat. Ob das Pfund, das Gott mir anvertraut hat, glaubensmäßig anvertraut hat, ob das noch eingesetzt wird. Nein, 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 es ist nicht der Glaubensabfall im Visier. Vielleicht eher das Glaubensschrumpfen oder das Glaubenseingetrocknet werden oder das ein bisschen verharzen, das ein bisschen runterfahren, das ein bisschen einmotten, so ein bisschen leicht verstaubt, da war ja mal was richtig. Und dann erinnert uns hier Paulus daran, diese Geschichte wiederzubeleben, dieses Pfund ernst zu nehmen, diesen Schatz zu sehen, den Gott ihn und mir ins Leben gegeben hat. Und vielleicht ist daher der Anfang unserer Kurzbibelschule der Abend gar nicht so schlecht. Weil manch einer, der zur Kurzbibelschule angereist ist, verbindet doch auch ein geistliches Pfund mit diesem Haus. Was Gott dem einen und anderen gegeben hat. Erfahrungen, die ihm geschenkt waren. Jesusnähe, die sie berührt hat. Und mit diesem Text ihn sagt, lass das nicht liegen. Gib diese Geschichte nicht auf. Knüpft genau da wieder an. Baut an dem weiter, was euch Gott anvertraut hat. Lasst euch davon nicht abhalten. Nicht nur kenne ich meine Geschichte, sondern lebe ich noch aus dieser geistlichen Geschichte, die mir Gott da gegeben hat. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und nimmt uns mit hinein, dass er uns zum Ausdruck bringt, dass natürlich es ein ganz wichtiges Ziel für uns gibt. Habt das Ziel im Auge. Was ist das Ziel, was hier der Apostel Paulus beschreibt? Das Ziel, was er sieht für die Gemeinde, drückt er in diesem wunderschönen Satz in Vers 19 aus. Ich bemühe mich an euch, um euch, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis dass der Christus in euch Gestalt gewinne. Bis dass der Christus in euch Gestalt gewinne. An diesem Text natürlich schon mal wunderbar, dass der Apostel Paulus hier das für ihn ganz entscheidende Bild aufnimmt, das Bild des Vaters und der Mutter im Sinn der Gemeindeleitung. Das ist ein Bild, das er insbesondere im 1. Thessalonicher Brief, aber auch im 1. Korinther Brief, im 1. Timotheus Brief nutzt er über dieses Bild. Das Leitbild, einen väterlichen, einen mütterlichen Dienst, das ist für den Apostel Paulus die mitentscheidende Beschreibung für eine gemeindeleitende Aufgabe. Das nur nebenbei. Geistliche Väter, geistliche Mütter, das ist die Bildsprache des Apostels Paulus. Das eine. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, es geht nicht nur darum, dass dieses Kind einmal geistlich auf die Welt kommt. Das ist schon mal wunderbar, dass es zum Glauben kommt, dass Menschen, wie wir es vorhin gehört haben, ihr Leben Christus anvertrauen und mit ihm die ersten Schritte wagen, sondern dieser Geburtsvorgang in Anführungszeichen ist beim Apostel Paulus ein längerer Geburtsvorgang. Also der Geburtsvorgang, das eine ist natürlich zum Glauben an Christus kommen, aber damit ist das Kind ja noch nicht lebensfähig, das wissen Sie ja. Natürlich wunderbar, wenn das Kind da ist, aber da geht ja die ganze Arbeit erst richtig los. Dann muss man sich um dieses Kind ja kümmern, dass es auch wirklich tatsächlich überlebt, dass das wirklich wächst und dass es gedeiht, dass es durch die Krankheiten durchkommt und dass es Tag und Nacht da halbwegs gepflegt wird und all das, was dazugehört. Und dann wissen wir, dann kann es endlich die ersten Schritte tun, dann sind wir schon froh, aber wissen, das war es dann natürlich noch lange nicht. Und dann kommt die Kindergarten-Epoche, die überlebt man auch irgendwie und dann denkt man, jetzt haben wir das auch geschafft, aber das war es ja auch noch nicht. Das Kind, das soll ja auch noch lernen, wäre gut, wenn es schreiben, rechnen und so weiter könnte. Also kommt die Schulphase. Und dann haben wir es geschafft mit Ach und Krach, einen Schulabschluss. Dann haben wir, nein, leider immer noch nicht. Dann geht es in die nächste Phase rein und manch einer ist dann mit 30 noch nicht fertig, nicht wahr? Also auf jeden Fall eine ganz lange Zeit, bis ich euch endlich gebäre. Dass dieses Kind tatsächlich im Leben ist. Wann ist das Kind, das geistliche Kind im Leben? Dann, wenn erkennbar der Christus in euch Gestalt gewonnen hat, sagt Paulus. Das ist ja ein starker Satz. Das ist das Ziel, sagt Paulus, was ich vor Augen habe, wenn ich geistlich Menschen sehe. Nicht, dass sie zum Glauben gekommen sind und halbwegs noch krabbeln können und rumkraxeln irgendwie, sondern dann sind sie geistlich wirklich in der Welt angekommen, eigenständig, erwachsen. Wenn der Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Die Christusgestalt heißt ja nicht nur einfach, dass ich eine christliche Lebensgestaltung habe. Das schadet auch nicht. Sondern dass es hier was mehr gemeint ist. Hier ist gemeint, dass tatsächlich der Christus, die Person, in uns Gestalt annimmt. Das, was hier steht, Morphos, das ist ein Stoff, da wird etwas geformt. Und zwar wird deswegen etwas geformt, dass dadurch bisher nicht Sichtbares sichtbar wird. Das ist der Gedankengang. Also etwas, was bisher nicht sichtbar wird, soll durch einen Gestaltungsvorgang sichtbar werden. Was soll denn sichtbar werden in Ihrem und in meinem Leben? Nicht nur Christliches, sondern der Christus. Und das ist ein Gedankengang, der für das Denken des Apostels Paulus eine ganz große Bedeutung hat. Sie kennen diesen Gedankengang insbesondere, wenn es um den Vater und den Sohn geht. Wenn es um den Vater und den Sohn geht, nutzt der Apostel Paulus sehr oft das Bild vom Ikon, vom Abbild. Unser Wort Ikone kommt daher. Ja? Das Abbild. Der Vater ist für uns nicht sichtbar. Den Vater können wir nicht sehen. Keiner von uns hat Gott je gesehen. Undenkbar. Aber es gibt ein Morphos, eine Gestalt. Das Unsichtbare hat eine Form angenommen und ist sichtbar geworden. Ja, wem denn? Im Sohn. Im Sohn ist der Vater sichtbar geworden. Und deswegen kann jetzt der Sohn sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, da ist ein Abbild, eine Identität, eine Ikone ist da angekommen. Ikone in Anführungszeichen. Ja? Ein Abbild ist da wahr geworden. Der Sohn bildet den Vater ab. Und jetzt ist der Sohn ja auch nicht sichtbar. Der Sohn nach Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt ist nicht sichtbar. Aber der Sohn bildet sich ab, tatsächlich. Nein, leider nicht in dieser Identität und Klarheit, wie der Vater, wie der Sohn den Vater abbildet. Und doch ist das der Gedankengang, den Ansatz zu nehmen. Der Sohn bildet sich in den Seinen ab. Er will in uns Gestalt gewinnen. Das Nicht-Sichtbare, für uns jetzt Nicht-Sichtbare, der Christus, nochmal, nicht nur das Christliche, sondern der Christus möchte gerne zu einer Sichtbarung werden. Was heißt das? Das heißt für uns, unser geistliches Leben, dass für uns nicht nur um eine Transformation unseres Lebens geht. Das ist wunderbar und wesentlich und gehört zur christlichen Heiligung dazu. Wo wir hineingeformt werden mit unserer Persönlichkeit in sein Wesen. Sondern Paulus setzt noch eins drauf und sagt, der Gedankengang ist nicht nur Transformation, sondern der Gedankengang ist auch dadurch eine Transparenz. Eine Transparenz für den ganz anderen, der in Ihnen und in mir wohnt, für den Christus. Und jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, und ich glaube, dass ich Sie nicht beleidige, dass das normalerweise jetzt nicht unser ganz großes Ziel ist. Wir sind doch froh, wenn wir christlich halbwegs so durchkommen. Wenn der Tag so irgendwie läuft, wenn wir die schlimmsten Sünden mal so eben noch halbwegs vermieden haben und wenn wir es auch hinkriegen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Hauch von Heiligungsprozess erahnen zu können, dann sind wir ja schon im Durchschnitt vorn. Aber dass wir das für uns als Zielvorgabe hätten, nicht, dass wir es erreicht haben, ich verstehe nicht schnell verstehen, sondern als Zielvorgabe hätten, Herr, ein Stück Transparenz für dich in meinem Leben, durch mein Leben hindurch. Das nennt hier der Apostel Paulus als Geburtsvorgang für Christus, Leute. Und jetzt können Sie mit diesem Abend einmal drüber nachdenken, was da an transparentes Christus hindurchleuchten könnte und sollte. Nicht, wie sie christlicher werden, sondern wo der Christus vielleicht schon lange seine Transparenz bei ihnen zum Leuchten bringen möchte. Wenn man fragt, was ist denn das Kennzeichen, auf das man unseren christlichen Glauben zurückführen kann, um ein Stückchen rauszukriegen, was ist denn das, was die Transparenz ausmacht, dann denke ich, könnten Sie vielleicht als eine Vokabel nehmen, geschenkt. Geschenkt. Das Leben eines Menschen, der an Christus glaubt, bei dem nicht nur die Transformation zum Tragen kommt, sondern die Transparenz, bei dem werden Sie einen Eindruck kriegen, dass das Stichwort geschenkt für ihn bestimmend wird. Denn wenn der Christus aus Menschen leuchtet, dann leuchtet das Stichwort immer wieder auf, geschenkt. Oder auch biblisch Gnade. Also passiert jetzt das, was in 2. Korinther 3 der Apostel Paulus sagt, es geschieht eine Metamorphose. Ein Verwandeltwerden, nicht einmal auf einmal und auch nicht vollständig und all das, das wissen wir alles, aber ein Verwandeltwerden in seine Gestalt, dass die nicht nur mich transformiert, sondern dass es zu einer Transparenz für den Christus kommt. Das ist das Ziel, sagt Paulus, das Ziel. Und natürlich darf er mich heute Abend fragen mit diesem Text, habe ich das Ziel vor Augen, zu dem du mich berufen hast? Dass der Christus transparent werden kann, Gestalt annehmen kann in dir. Und jetzt wissen Sie, jetzt wird es natürlich knapp, das ist klar, die Zeit ist um und wir haben die ganze Sarah noch vor uns. Nämlich das, was in den Versen 21 folgende hier steht. Aber man kann das relativ knapp zusammenfassen. Denn jetzt haben wir den Text gehabt und für Paulus ist wichtig, dass er seine Gemeinde aus dem Ruder zu laufen scheint. Ihr sagt, sag mal, seid ihr noch über der Spur? Halt ihr noch an der Geschichte fest, die Gott euch gegeben hat? Habt ihr das Ziel noch vor Augen? Und am Ende bindet er den Sack zu mit einer Beispielsgeschichte. Aber diese Beispielsgeschichte, die jetzt ab Vers 21 kommt, die hat natürlich in sich ganz, ganz klar. Denn hier hat der Apostel Paulus für uns eine Art der Auslegung gewählt, die ist natürlich ganz ungewöhnlich. Hier gebraucht er unter anderem genau in der griechischen Sprache das Wort, was immer wieder auch in der Auslegungsgeschichte von Bedeutung ist, nämlich er sagt in Vers 24, das Ganze muss man allegorisch verstehen. Er sagt, das ist eine Allegorie, also das Fachwort für, das ist ein Bild. Der Realtext im Alten Testament, den deutet er auf einer Bildebene ganz neu. Und wie erfrischend anders, das haben Sie ja hier vor sich. Der biblische Text ist Ihnen ja bekannt, da gibt es den Abraham, da gibt es die Hagar, da gibt es die Sarah, diese beiden Frauen. Und hinter diesen beiden Frauen sieht nun der Apostel Paulus zwei grundsätzliche Prinzipien, zwei Bundesschlüsse. Da ist auf der einen Seite bei der Hagar der Bundesschluss, dass er sagt, dahinter steht eben das Gesetz, dahinter steht eben die entsprechende Ordnung, dahinter steht der Berg Sinai. Und er sagt uns ja deutlich in Vers 25, ich weiß, dass der Berg Sinai in Arabien liegt, aber für meine Allegorie brauche ich ihn jetzt als das Stichwort für das Jerusalem, das jetzt da ist auf dieser Erde. Ja, das heißt, er zieht ihn geografisch jetzt ins jetzige Jerusalem, das Jerusalem, das am Gesetz festhält, das im Judentum verankert ist, das in dieser Weise den Weg als unfrei geht. Und auf der anderen Seite sieht er die Sarah, das ist die Freie, und diese Freie steht, so sagt er hier, für eine ganz andere Lebensweise, für das Jerusalem, das droben ist. Und der Verbindungspunkt für die beiden Texte ist, das ist unsere Mutter. Und erinnern sich, oben wurde jemand geboren. Verstehen Sie? Bis dass ich euch geistlich gebäre. Und jetzt sagt er, dieser Geburtsvorgang, das kann ich mit einem wunderbaren Beispiel ablaufen lassen. Wer ist eigentlich eure Mutter? Wer ist eigentlich eure Mutter? Je nachdem, was sie da gebiert, gebiert sie entweder ein Kind in Unfreiheit. Von der Freien kommen die Freien und von der Unfreien kommen die Unfreien. Und deswegen müsst ihr euch überlegen, wer ist geistlich gesprochen eure Mutter? Ist es der Berg Sinai, das jetzige Jerusalem, die Hagar, die Unfreie, das Gesetz, das alte Leben, letztendlich unter den Elementen dieser Welt? Oder habt ihr nicht die Sarah zur Mutter, die Freie, das Jerusalem, das droben ist, das Evangelium? Und ist das eure Mutter, dann wird, wenn die euch gebiert, entsprechend der Geburtsvorgang und das Erwachsenwerden ein ganz anderes Ergebnis haben. Entweder ihr lebt als Unfreie oder ihr lebt als Freie. Und jetzt haben Sie die Brücke zu Kapitel 5, Vers 1. In Kapitel 5, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, zur Freiheit hat uns Gott berufen. Also, wenn mich jemand auf die Welt bringt, sagt Paulus hier, dann geistlich gesprochen diese Sarah. Und in der Welt der Sarah, dem Jerusalem, das droben ist, in dieser Welt will ich leben mit dem Evangelium. Und nicht in der Hagar-Abteilung Richtung Sinai, Richtung Jerusalem, das jetzt auf dieser Erde ist. Und von da hat dieses Beispiel verknüpfende und abschließende Funktion. Er kann seiner Gemeinde nochmal zum Ausdruck bringen, wer hat euch auf die Welt gebracht? Hagar oder Sarah? Und halt euch an der Sarah fest, stoßt die Hagar mit ihrem Kind sogar aus, damit die dich da nicht hineinmischt und das verunreinigt und lebt das, was euch geschenkt ist, die Freiheit, die euch Christus befreit hat. Ich muss also um meine geistliche Herkunft wissen. Und das sind die Spuren, die Paulus Ihnen und mir mit diesem Wort mitgeben möchte. So ein Text, der uns einfach kalt erwischt heute Abend. Wo Sie nicht gedacht haben, dass Sie jetzt am Mittwochabend vor Himmelfahrt noch über sowas Kompliziertes nachdenken müssen. Und Paulus fragt seine Gemeinde damals und Gottes Geist fragt seine Gemeinde heute. bin ich noch in der Spur? Allein mit meinem Christus unterwegs? Oder hat ein feines Gespinst von Götzendienst sich um meinen christlichen Glauben herum angelagert und will mitbedient werden? Das muss weg. Heiliger Geist fragt seine Gemeinde, kenne ich noch meine Geschichte? Das Pfund, was er mir anvertraut hat, lebe ich noch damit? Oder ist schon so vertrocknet und so spröde und so eingemottet? Der Heilige Geist fragt seine Gemeinde, habt ihr das Ziel noch vor Augen? Nicht nur durchkommen, sondern Christus-Transparenz. Mit dem Clou, dass der Mensch, der auf Christus-Transparenz ausgerichtet ist, keine Miesen macht, voll auf seine Kosten kommt. Und kennt ihr noch eure geistliche Herkunft? Welche Mutter hat euch auf die Welt gebracht? Und Menschen, die an Christus Jesus glauben, sagen, das Evangelium, die Sarah, wir sind frei. So wissen Jesaja 54 heißt diesen Zitat. Da kommen wir her. Das ist unser Ursprung. Und an diesen Ursprung, an diese Sarah, an diese Freie, an diese Mutter, da hängen wir uns dran. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, der Hagar, anhängen. Zum Gebet lade ich sie ein, aufzustehen. Du hast schon ungewöhnliche Texte, Herr Jesus Christus, für deine Gemeinde. Texte, die wir nie und nimmer in die Bibel hineingenommen hätten. Die für uns so neben der Spur sind und doch so wichtig. Texte, die uns vor Augen führen, dass wir vom götzendienerischen Gespinst nicht so weit weg sind, wie wir hofften zu sein. Und dass du uns die Augen öffnest für dieses feine Netzwerk, das uns Kräfte rauszieht, die eigentlich dir, dem Evangelium, gehören. Und dann danken wir heute Abend dir auch dafür, dass wir so ein Pfund, ein geistliches Pfund ins Leben bekommen haben. Und du weißt, wo wir nachlässig und müde geworden sind, wo wir es auch verschlammt haben oder wo es einfach für uns nicht mehr von Bedeutung ist, dann wick uns neu wieder auf mit diesem Wort, zurückzukommen zu dir, anzuknüpfen an unserer Biografie, an unserer Geschichte, an dem, was du uns geschenkt hast und neu in deine Gemeinschaft hineinzutreten, die uns wohltut. Und dann danken wir dir, dass du uns auch dieses große Ziel vor Augen stellst, dass nicht nur einfach ein bisschen Christliches bei uns vorhanden ist und gepflegt und erhalten wird, sondern dass du durchleuchtest durch deine Leute. Trauen sie sich das kaum zu sagen, Herr, aber bitten dich, dass dieses Wunder geschieht, dass es zu einer Transparenz von dir kommt. Und dann freuen wir uns dran, über diesen Ursprung, über diese Mutter, über dieses Evangelium, über diese Sarah, über die Freiheit, in der wir leben können mit dir. Jetzt bitten wir dich, dass so ungewöhnlich, so eigenartig, so fremd der Text für uns gewesen sein mag, dein Geist es schafft, ihn uns lebendig zu machen und lebendig zu halten und ihn dazu zu nutzen, dass auch unser geistliches Leben in der Spur bleibt, auf das Ziel hin orientiert ist und du nicht irre an uns wirst, sondern dich freust an uns, an unserem Weg, an unserem Leben mit dir. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.